Er steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 12 bis 17. Als er, Jesus, aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt: Land Sebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land der Schatten und die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das lief so. Katharina mailt mich an und sagt: Predigst du über die Perikope? Ich habe keine Zeit, gucke mir den Text an, er sagt mir gar nichts. Ich sage: Jawohl, kann ich machen. Daraufhin kriege ich eine Rückmail von der fleißigen Katharina, die sagt: Roger, das hat ja viel mit Weihnachten zu tun. Ich erinnere mich eigentlich gar nicht mehr so ganz richtig, was ich da gelesen hatte. Jedenfalls hatte es für mich nichts mit Weihnachten zu tun. Sie fragt: Darf ich denn da was zu Weihnachten zu sagen? Ich sage: Mach, was du willst. Aber verlass dich nicht darauf, dass ich dann auch über Weihnachten predige. Weil bis jetzt sagt mir der Text noch nichts in diese Richtung. Danach habe ich mich dann mit dem Text beschäftigt. Dann verändern sich ja manchmal Dinge. Und erstmal vielen Dank, ich habe das jetzt verstanden, was du mir gemailt hattest. Das hatte ich mich inhaltlich auch nicht so ganz begriffen. Aber jetzt weiß ich das. Ich habe unter anderem eine Weihnachtskarte jemandem geschickt, der nicht gläubig ist, und habe ihm gesagt: Weihnachten, das ist ja das Fest der erfüllten Hoffnung. Das Fest, unter anderem habe ich das gesagt, das Fest der erfüllten Hoffnung, auf die auch Leute schon viele Jahrhunderte gewartet haben, auf die Erfüllung dieser Hoffnung. Mehr habe ich nicht geschrieben, aber gedacht habe ich mir, ja, erfüllte Hoffnung ist gut, er ist geboren. Naja, aber dann gab es erstmal den Kindsmord, der ja auch wirklich verbürgt ist. Und es gab eine Flucht nach Ägypten und es änderte sich nicht wirklich viel. Sondern es blieb eigentlich schwierig und es war eigentlich nur ein Saatkorn, das gelegt worden war. Dieser Text, der zu Epiphanias eigentlich häufig gepredigt wird, über die Jahre hinweg, ist deswegen ein Weihnachtstext, weil er den Beginn des Wirkens Jesu markiert. Der Beginn der Menschwerdung Jesu ist das eigentliche Weihnachtsfest. Der Beginn des Wirkens Jesu ist das Bindeglied, das dann einige Jahre später zu Ostern führt. Und jetzt zeigt sich auch, was das Fest der erfüllten Hoffnung konkret bedeuten soll. Und darüber spricht dieser Text mit uns. Und dazu möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen. Matthäus erzählt diese Geschichte und er macht damit eines klar. Es gibt hier Kennzeichen des Wirkens Jesu, die verändern sich nicht mehr. Jesus fängt an und das bleibt auch so. Von vornherein fokussiert sich Jesus in einer Weise, sowohl in Wort als auch in Tat, die sich wie ein roter Faden durch das Neue Testament zieht. Und darüber möchte ich etwas berichten. Zum Beispiel fängt er an, eine Predigt zu halten, die so kurz ist, wie ich das nicht könnte. Tut Buße, denn siehe, das Himmelreich ist nahe herbeikommen. Punkt. Fertig. Kurz, klar, wahr. Ich kenne einen Notar in Berlin, der macht auch solche Urkunden und sagt immer: Ja, kurz, klar, wahr. Gibt es noch was hinzuzufügen, Herr Kollege? Meistens habe ich tatsächlich nichts hinzuzufügen. Ist eine Kunst, die ich zum Beispiel nicht so gut beherrsche. Ich möchte einige Aspekte herausgreifen, die kennzeichnend sind für den Beginn des Wirkens und auch für das Wirken Jesu überhaupt. Der erste Aspekt ist ein Aspekt, der wenig gepredigt wird heutzutage, der aber nicht wegzudenken ist aus dem gesamten Kontext. Es ist ein politischer Aspekt. Das Wirken Jesu war, ob wir das wollen oder nicht, hochpolitisch. Und ich nehme es gleich vorweg, für die Jünger Jesu heißt das auch, unser Wirken ist grundsätzlich, und zwar egal, ob wir das wollen oder nicht, immer hochpolitisch. Ich komme da gleich drauf zurück. Der erste Vers ist: Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa. Johannes der Täufer ist gemeint. Dieser Text ist eingebettet in die Taufe Jesu, also Das Matthäus-Evangelium fängt ja nach der Genealogie, also wo kommt Jesus her, damit an, dass erstmal Johannes der Täufer auftritt. Eine unglaubliche Gestalt, ein wilder Kerl, der in der Wüste predigt. Und was predigt er in der Wüste? Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Genau dasselbe, was Jesus predigt. Jesus lässt sich taufen und dann kommt die Versuchung Jesu in der Wüste. Und danach kommt dieser Text. Und nach diesem Text sammelt Jesus die ersten Jünger ein. Das ist der Kontext, in dem wir uns hier bewegen. Nach der Taufe Jesu und während der Zeit, in der Jesus in der Wüste war, hat Herodes Johannes gefangen genommen und das Ende vom Lied war, dass Johannes geköpft wurde. Auf Bitten der Ehefrau des Herodes. Das will ich jetzt nicht weiter kommentieren. Das heißt, die Botschaft des Johannes war gefährlich. Jesus nimmt exakt diese Botschaft wieder auf und er ist sich natürlich im Klaren darüber, das ist gefährlich, das ist politisch gefährlich. Dafür kannst du deinen Kopf verlieren. Denn er fängt an in einer Zeit, wo Johannes schon im Kerker sitzt. Es war noch nicht klar, was mit ihm passieren würde, aber es war klar, das, was Johannes da getan hat, fanden Leute mit Macht extrem gefährlich. Extrem gefährlich. Denn es ist uns von Herodes nicht überliefert, dass er ein dummer Mann war. Und kluge Politiker greifen zu so drastischen Maßnahmen dann eigentlich auch erst, wenn sie sich wirklich keinen anderen Ausweg mehr wissen. Vorher versuchen sie auf andere Weise Stimmen stillzumachen, die sie fürchten. Warum ist es denn aber eigentlich so gefährlich, wenn Johannes oder auch Jesus predigt, tut Buße, denn siehe, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen? Was ist daran gefährlich für die Machthaber? Warum? Ich habe mir die Frage auch gestellt. Warum wird der Herrschaftsanspruch in Frage gestellt? Weil es eine höhere Macht gibt? Kollidiert die denn mit dem Herrschaftsanspruch? Hat er gesagt, wehret euch gegen die Mächte, rebelliert gegen den König oder sowas? Meinungsfreiheit? Hat er ja alles nicht gesagt. Okay. Hat noch jemand eine Idee? Ist kein Bibliolog heute. Aber vielleicht gibt es ja einen Gedanken. Meine Auslegung ist, weil ein Johannes oder auch ein Jesus nicht kontrollierbar war. Denn was ist denn passiert? Johannes hat was getan, der ist in die Wüste gegangen. Der ist nicht nach Jerusalem gegangen mit seiner Ausstrahlung und hat da gewaltig gemacht und getan. Der war in der Wüste, wo überhaupt niemand war, außer Heuschrecken, die er dann gefuttert hat. Ja? Und die Leute sind zu ihm gepilgert in Scharen. Das war das Problem. Da geht jemand ans Ende der Welt. Der stellt sich nicht in die Mitte. Der macht keinen Marketingfeldzug für sich, wie der amerikanische Präsidentschaftskandidat für viele Milliarden Dollar. Nein, das tut er nicht. Sondern der geht ganz woanders hin. Ich bin mit einem Heilpraktiker befreundet, der früher viel Zulauf hatte. Und der sagte mir, weißt du, Roger, der hatte seine Praxis hinter Preetz im Wald. Wenn irgendjemand von euch Preetz nicht kennt, ihr seid in guter Gesellschaft. Muss man nicht kennen. Und den Wald dahinter schon gar nicht. Und im Dunkeln hast du das nicht gefunden, das war nicht ausgeschildert. Ich habe gesagt, sag mal Martin, ist das nicht geschäftsschädigend? Ach, sagt er, weißt du, wenn du einen Ruf hast in dieser medizinischen Branche, da kannst du auch, also das hat er nicht gesagt, das war in den 80ern, ja, aber ich interpretiere, ich sag mal das, was er gesagt hat. Er hat gesagt, da kannst du auch in Sylt hinterm Leuchtturm sitzen, ohne eine Anschrift. Na? Kann es auch in Brandenburg auf dem Dorf sein, hätte ich jetzt mal interpretiert. Jetzt so nach den 90ern. Das ist dann egal. Wenn es etwas gibt, was den Menschen berührt, dann spürt der Mensch das und der kommt dahin. Da musst du gar keine Werbung machen. Und das, glaube ich, das weiß so ein Herodes ganz genau. Der weiß ganz genau, wie Macht funktioniert. Der weiß ganz genau, wie Anziehung funktioniert. Und er weiß ganz genau, ich habe mir hier zwar ein wunderschönes Schloss gebaut, ja, es gibt einen Tempel in Jerusalem, ja, an dem ich auch noch mitgewirkt habe, der ist wunderbar. Da setzt sich aber jemand, hunderte Kilometer will ich jetzt nicht sagen, aber eine ganze Ecke weg davon hin, den interessiert es überhaupt nicht. Und der tut nichts anderes, als zu sagen, tut Buße, denn siehe, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das haben wir schon im Alten Testament, das ist noch nicht mal inhaltlich was besonders Neues. Das, was sie gefährlich gemacht hat, war, dass die Leute kamen, zu ihnen gepilgert sind und dass Herodes das nicht kapiert hat, dass er gar nicht verstand, wie kann das sein? Anders, als dass da irgendwas ist, was gefährlich ist, was ich nicht einschätzen kann. Und dann greift manchmal das politische Instrument während den Anfängen. Das hat er getan. Das Problem war, er hat den Anfängen gewehrt und dann kam gleich der Nächste. Der, was Herodes nicht wissen konnte, noch gefährlicher war. Aber es ist eine politische Dimension in der Predigt Gottes. Nicht, weil das System in Frage gestellt wird. Es ist überhaupt gar kein politisches Anliegen. Sondern in der Tat, und da schließt sich für mich der Kreis mit dem, was du gesagt hast, weil hier ein Herrschaftsanspruch ganz anderer Art geltend gemacht wird, nämlich ein Herrschaftsanspruch des Herzens, der dann für die herrschende Klasse nicht mehr kontrollierbar war. Und der die Leute so ergriffen hat, dass sie Tagesmärsche hinter sich gebracht haben, dass sie wie die Jünger alles stehen und liegen lassen haben, ihren Beruf, ihre Familien zurückgelassen haben, um dieses Neue zu erleben und ihr Leben danach auszurichten. Etwas, was die herrschende Klasse nicht bieten konnte. Was auch die Pharisäerklasse, also die religiöse Klasse, nicht bieten konnte. In diesem Zusammenhang ein Satz noch dazu, wo hat Johannes angefangen? In der Wüste. Jesus ist nach Kapernaum gegangen. Diese Kraft Gottes ist wirklich abgekoppelt von dem, was wir sonst so kennen. Es ist unwahrscheinlich, dass sowas in Berlin passiert. Eher in Zedenik oder so. Weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, wo angefangen wird. Es läuft nach anderen Strukturen. Aber es läuft. Und es läuft, wie ich schon eben sagte, auch ohne irgendwelche Marketingstrukturen. Es funktioniert. Es funktioniert aus einem einzigen Grunde, weil es einen Hunger, weil es eine Sehnsucht bei den Menschen gibt. Es muss doch mehr geben als das, was mein Leben ist, was mein Leben darstellt. Politisch, das ist ein Nachsatz dazu, ist, und das gilt heute genauso, obwohl wir mit unserem Grundgesetz, zumindest in der westlichen Welt, mit unseren Gesetzen schon sehr, sehr weit sind, was das angeht, aber es gilt genauso. Jesus meint das, Gott meint das, dass es kein Ansehen der Person gibt. Herodes war eben nicht mehr wert als irgendein kleiner Fischer oder noch schlimmer eine Fischerin oder ein Sklave. Nein. Die Botschaft tut Buße, denn siehe, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, gilt für Herodes genauso und vielleicht noch mehr wie für den kleinen Fischer. Und da steht Herodes genauso vor Gott wie der kleine Fischer und er kriegt keine Privilegien. Und der erfolgreiche Anwalt kriegt keine Privilegien und der Bundespräsident schon gar nicht. So. Und wenn es hier irgendjemanden gibt, der findet, er ist doch vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen näher an Gott dran oder irgendwie so wie irgendjemand anders, den er kennt, kann ich dir jetzt schon sagen, und zwar in absoluter Form sagen, du bist auf dem Holzweg. Dann gilt für dich dieses Tu Buße, kehr um. Das geht nicht. Das ist ein Absolutum. Es gibt kein Ansehen der Person. Ist völlig egal, ob du klug oder nicht klug oder was auch immer, ob du böse oder nicht. Es gibt dieses nicht. Nicht bei Gott. Das mögen die etablierten Kräfte nicht. Wir sind auf Sicherheit bedacht. Wir wollen nicht unsere Pfründe, wir wollen unseren Besitzstand doch gerne bewahren. Wir halten das auch für, was übrigens richtig ist, extrem unsicher, wenn auf einmal das ganze System, was man sich so aufgebaut hat, in Frage gestellt wird. Insbesondere wenn ich einer der Benefiteure, der Profiteure eines solchen Systems bin. Und es gibt immer solche. Es gibt immer die Schwachen und die Starken, die besser in ein solches System passen. Das ist so. Es gibt kein perfektes System. Da bricht die Botschaft Gottes hinein. Und gar nicht, weil das Anliegen wäre, ja, dass die, wie gesagt, es sollen keine politischen Systeme über den Haufen geworfen werden. Aber es gibt eben kein Ansehen der Person. Ende der Durchsage. Wenn Barack Obama hier sitzt, muss er sich genauso beugen wie Paula. Tja, du. Das zieht sich durch die gesamte Predigt und das gesamte Wirken Jesu und das ist aus Sicht der herrschenden Klasse der Grund, warum er ans Kreuz genagelt wurde. Weil er noch viel mehr Leute angezogen hat als Johannes der Täufer. Und weil das nicht aufhörte, weil das abschreckende Beispiel der Köpfung von Johannes auch nicht dazu geführt hat, dass sich hier irgendetwas geändert hätte. Das nächste Kriterium des Wirkens Jesu ist, Jesus wirkt immer in der Normalität. Kapernaum. Könnte ich wieder sagen, Prez oder so. Nichts Besonderes. Eine Grenzstadt zwischen Galiläa und Judäa, das heißt, da gab es viele Zöllner, die sich da reich gemacht haben, deswegen gibt es auch Zöllner im Jüngerkreis Jesu, aber im Prinzip eine Grenzstadt, klein, nichts Besonderes. Wenn du was Besonderes erreichen willst, musst du nicht wirklich nach Kapernaum gehen. Und es steht ja da, er nahm seinen Wohnsitz dort. Also Kapernaum kommt uns immer wieder im Neuen Testament. Da musst du nicht hingehen. In diese normale Stadt geht Jesus. Und in dieser normalen Stadt begegnet uns der Hauptmann von Kapernaum. Der römische Hauptmann, der den Juden zeigt, was Glauben ist. Weil er zu Jesus geht und Jesus sagt, bring deinen Knecht oder deinen Sohn oder was immer zu mir. Und er sagt, ach Herr, ich habe Leute unter mir. Und wenn ich denen befehle, tu dies oder du das, dann tun die das. Wenn du mit deiner Vollmacht sagst, er soll gesund werden, dann wird er gesund. Hier begegnet uns Jairus und sein Töchterchen und was dann stirbt. Hier gibt's auch, ich weiß noch, als ich in einer JTW hieß das bei uns, Junioren-Teestube-Workshop, ich war noch zu jung für die Teestube, die fing so mit 15, 16 an, das waren die Großen, aber schon zu alt für die Jungschar, das war was für Babys, also so eine Teenie-Gruppe. Da erinnere ich mich noch an eine Bibelarbeit über den Gelähmten, den Querschnittsgelähmten, der da durchs Dach gelassen wird. Kapernaum. Du musst nicht irgendwo hingehen, in die weite Welt gehen, um Leid zu suchen oder um was Besonderes zu suchen. Und du musst erst recht nicht weggehen, wenn du wissen willst, wo und wie Jesus wirkt. Das kannst du zu Hause haben. In Kapernaum. In Berlin-Moabit oder Zehlendorf oder wo auch immer. Überall da kannst du das haben. Und nur da wirst du es finden. Es gibt eine Geschichte von Ray Bradbury, ich weiß nicht, ob den überhaupt irgendjemand kennt, einer der Pioniere der Science-Fiction-Literatur, ein gläubiger Christ, der also biblische Botschaften auch aufgenommen hat. Und der hat so eine Geschichte gesponnen, eine ganz kurze Geschichte ist das, die habe ich vor, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten mal gelesen, von Menschen aus der Erde, die dann Raumreisen unternehmen und durch das Raumzeitkontinuum eben irgendwo hinkommen, wo das noch nicht so spät ist wie in auf der Erde. Und sie kommen auf einen Planeten und da war Jesus gerade. Er war gerade weg. Und die eine Hälfte der Besatzung entschließt sich, wir bleiben hier. Wir werden ihn nicht weiter nachjagen. Wenn wir schon mal die Chance haben, irgendwo zu sein, wo der gerade war, wo wir noch Augenzeugen treffen können, dann bleiben wir. Die anderen sind weitergejagt. Das Fies an der Geschichte ist, dass, als die Rakete wieder gestartet war, die Gastgeber sagten, er ist noch da. Also, das war ein bisschen gemein für die weitergejagt waren. Aber es geht bei der Geschichte ja um eine Haltung. Es geht um eine Haltung und diese Haltung, die erlebst du nur bei dir, die erlebst du nur in deiner Normalität. Ich habe gestern beim Spaziergang mit dem Hund unsere Nachbarin gefallen und gesagt, Roger, also da über Gott, da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Soll ich gerne. Also ich habe jetzt hier, ich glaube, das sind Verwandte oder Freunde von ihr, da ist sie an Krebs gestorben, er ist über 70, sie haben 2 adoptierte Kinder aus Brasilien, er ist völlig überfordert und sie sagt, also ich weiß, das ist wirklich eine Frage, die stellt ja jeder nicht. Warum lässt Gott das zu? Aber wir müssen uns über Gott mal unterhalten. Ich kriege das nicht unter die Füße. So was passiert auf dem Spaziergang mit unserem kleinen Hund, den ich noch nicht mal haben wollte. Gott erlebe ich in meiner Normalität. Ich muss nicht in irgendwelche Katastrophenregionen fahren. Es wird vielleicht irgendwann mal mein Ruf sein, das zu sein. Aber der wird auch nur kommen, wenn ich in meiner Normalität hier in Berlin Gott erlebe. Paula, willst du was? Setz dich mal an Stellchen. Gleich wieder Erziehung, ne? Kann nicht mehr so protzen hier, das war super. Der nächste Aspekt, was tut Jesus? Ich habe das mal als Überschrift genommen, Veränderung in Wort und Tat. Der Johannes hat aus dem Kerker, einige Kapitel später, zwei Leute zu ihm geschickt, um zu fragen, bist du der oder sollen wir noch warten? Bist du der Messias? Und die Antwort Jesu würde ich gerne vorlesen. Moment, das war 11,5. Ich bin immer so schlecht mit so Zahlen. Jesus antwortet darauf Folgendes, aus Kapernaum heraus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Das steht hier gar nicht drin. Aber das, was Jesus ausmacht, das waren nicht diese kurzen Worte, das hat auch nicht Johannes ausgemacht. Tut Buße, kehrt um, denn siehe, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Ja, und ich muss jetzt mal zu Ende reden. Der Dilesh, der hilft dir, okay? Du kannst auch alleine versuchen, deine Schleife zu binden. Das ist super. Jetzt muss ich erstmal wieder nachdenken. Als Jesus die Bergpredigt gehalten hat, das ist noch ein paar Kapitel vorher, da steht am Ende, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Es ging also gar nicht um den Inhalt der Predigt. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass irgendein Prediger heutzutage irgendetwas sagt, was nicht schon ein paar Mal gesagt worden ist. Es ging um die Art und Weise der Predigt. Es ging darum, es ging um die Präsenz des Christus. Es ging darum, dass Blinde sehend wurden, Lahme gehen konnten, Seelen geheilt wurden, dass das einfach so mit passierte. Als Johannes fragte, da ging es nicht Jesus darum, dass er sagt, hier, schau mal, wie toll ich bin. Nein, es ging um die Beantwortung dieser Frage. Jesus stellt einen Anspruch auf und Jesus ist ja... Ich habe diesen Ruf in der Kanzlei, wir hatten gerade wieder ein Gespräch, wir machen dann so und so. Und dann sagte einer, ja, du machst es ja auch nicht unter mega und groß, du bist ein bisschen wie ein Amerikaner. Da ist Jesus noch viel schlimmer. Denn es wird Jesaja zitiert, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen bzw. wohnten, ist Licht aufgegangen. Da gibt es keine Depression, da gibt es überhaupt nichts, was davon nicht umfasst wäre. Da gibt es keine Trennung von Gott, keine Sünde, keine Boshaftigkeit, nichts, was nicht von dieser großen Finsternis umfasst war. Und in dieser großen Finsternis haben es sich Leute, ich will nicht sagen gemütlich gemacht, aber notgedrungen, weil sie aus der Finsternis nicht herauskamen, haben sie da eben gelebt. So einfach ist das. Und in diese große Finsternis, das ist der Anspruch Jesu, in diese große Finsternis kommt Jesus. Das predigt Jesus nicht. Sondern da wird von der Präsenz Christi geredet. Da kommt das Licht und ist da. Und dann passiert Veränderung. Und wenn diese Veränderung nicht passiert, dann war das vielleicht auch nicht das richtige Licht. Jesus predigt was anderes. Er predigt, kehrt um. Denn siehe, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Tut Buße. Denn siehe, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und die Leute kommen in Scharen zu ihm. In Scharen. Warum kommen sie in Scharen zu ihm? Was heißt es, kehrt um? Was heißt das, Roger, kehr um? Es heißt, erstmal, wenn ich nicht umkehre, wovon auch immer und wohin auch immer, dann wird es keine Veränderung in meinem Leben hin zum Reich der Himmel geben. Das ist mal das Erste. Das heißt, es setzt eine Sehnsucht voraus, dass ich weiß, ich brauche etwas anderes. Mein Leben, so wie es ist, das funktioniert so nicht auf Dauer. Es funktioniert einfach nicht so. Das kann es nicht sein. Die Frage ist, ist der Leidensdruck groß genug für mich umzukehren? Habe ich genug Mut? Ist es eine Angstfrage bei mir? Was bringt es zum Klingen in dir, wenn solche Worte kommen? Alles schick, alles gut? Ich bin nicht gefragt. Jesus sagt, okay, dann bist du einer von den Gesunden. Der bedarf des Arztes nicht. Die Kranken, die dürfen. Falls also jemand hier sich ein bisschen krank fühlen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann gilt diese Botschaft. Kehr um. Es gibt das Reich der Himmel. Es gibt das, was die Schrift als Rettung bezeichnet. Es gibt das, was dein Leben wirklich verändern kann. Und es gibt keine Finsternis, es gibt keine Herausforderung. Das ist der Anspruch Christi, die groß genug wäre, um dagegen anzugehen. Ich habe mich mit Volker Tepp mal unterhalten vor einiger Zeit und habe ihn mal gefragt, wieso er eigentlich diese ganzen Fortbildungen gemacht hat. Und er sagt, weißt du, Roger, ich bin in der Seelsorge irgendwann an eine Grenze gestoßen. An eine Grenze gestoßen, wo ich nicht mehr weiterkam. Wo ich den biblischen Auftrag, den ich verspürt habe, einfach nicht, ich konnte das nicht. Und da dachte ich, ich muss weiter, ich muss mich fortbilden. Volker hat das sehr ernst, und er nimmt er immer noch sehr ernst genommen, diesen Auftrag, der da ist, der dann aber auch erfüllt sein will. Und er wusste, es gibt Skills, es gibt Möglichkeiten, den zu erfüllen, ich musste aber dann auch ran, gerade wenn ich Pastor bin und wenn ich eine solche Berufung zu haben meine. Das ist jetzt auch gar nicht mit Volker abgesprochen gewesen, aber das kam mir als Gedanke in der Predigt. Der Anspruch will ernst genommen werden. Und dann will er auch behandelt werden. Ich weiß nicht, wo hier jemand sitzt, der umkehren muss. Und wohin, wovon du umkehren musst. Aber dein Herz, das weiß das ganz genau. Und das brüllt. Wenn es so ist, dann brüllt es. Und es brüllt unter Umständen gegen dicke Mauern des Schutzes. Das gibt's, ja, weil du das Brüllen nicht mehr hören willst. Aber es brüllt, aus welchen Gründen auch immer. Es mag sein, dass du wirklich mit irgendetwas oder jemandem Argen liegst. Und da musst du weg. Es mag auch wirklich sein, dass dein Leben einfach so nicht funktioniert. Es mag wirklich sein, dass du für etwas Angst hast. Es mögen auch noch ganz andere Dinge sein. Das gilt übrigens für Gläubige wie Nichtgläubige. Jesus macht da keinen Unterschied. Das waren sowieso meistens gläubige Leute, mit denen er da zu tun hatte, die Juden. Und er sagt zu denen, die eigentlich ein Gottesbild, eine Gottesbeziehung haben, kehrt um. Schaut mal. Und sie begreifen das. Das ist das, was Matthäus klar machen will. Sie begreifen, dass das das Licht ist. Und das ist der letzte Punkt, Gottes Timing, Gottes Zeitplan. Ich meine, die haben da gewohnt in der Finsternis. Es gibt eine kleine Geschichte eines Mönches, der zu seinem Abt kam, weil er eigentlich den Orden verlassen wollte, weil er geistlich ausgebrannt war. Wenn da Gebetszeiten waren und so, er fühlte nichts mehr. Und der Abt hatte einen Ruf, sehr weise zu sein und hörte ihm sehr lange zu, hörte sich seine Not an, auch dass er eigentlich schon den Entschluss gefasst hatte, den Orden zu verlassen. Und dann sagt er, schau mal, siehst du da draußen die Bäume? Als ich so alt war wie du, war das ein ganzer Wald. Und mein Abt damals, der hat mich, da gab es auch noch keine Elektrizität oder irgendetwas, der hat mich mal auf irgendwelche Touren geschickt, dass ich was holen sollte oder machen sollte. Und es passierte, dass ich dann zurückkam, immer weiter näher rankam und es wurde immer dunkler und ich fand den Weg nicht mehr. Ich fand ihn nicht mehr. Ich hätte mich verirrt. Und da habe ich mich einfach hingesetzt und gewartet, bis es wieder hell wird. Weil ich wusste ja, das ist hier irgendwo in der Nähe. Ich werde es jetzt nicht schaffen. Aber es ist hier irgendwo in der Nähe und es gibt manchmal nur die Möglichkeit, einfach stille zu sein und abzuwarten, bis es wieder hell wird. Übermäßiger Aktionismus ist nicht unbedingt die Lösung für alle Dinge. Es gibt manchmal einfach nur diesen einen Weg. Jesaja hat das einmal ganz klar als Gegenpol sogar aufgemacht. Im Stille sein und ruhig werden vor Gott liegt eure Rettung. Ihr aber wollt nicht, sondern ihr baut auf Rosse und Reiter und wollt große Kriege gewinnen. Und deswegen werdet ihr ins Verderben laufen. Ich habe das schon öfter mal gesagt, dass ich im Studium, immer wenn ein Bett rauskam, was ich in der Regel nicht so richtig lange verbergen ließ, dass ich gläubig bin, dann haben die mich einfach gesagt, bist du eigentlich ganz normal? Oder es gab auch sowas wie, ja, aber ich meine jetzt mal, du bist aber moderner Christ, ne? Also du glaubst jetzt nicht, dass das stimmt, was da steht, so. Wenn ich dann sagen musste, doch, dann merkte ich so den Blicken, aber wie kann man, ohne seinen Verstand auszuschalten, denn gläubig sein? Das war die intellektuelle Elite Kiels, zumindest im juristischen Bereich. Was dieser Text hier klar macht, ist, dass Jesus sehr wohl bewusst ist, worum es geht. Das ist nicht ein Paralleluniversum, was hier aufgebaut wird, sondern er ist sich bewusst, da gibt es Menschen, und das sind eine ganze Menge, ob das jetzt dieses Bild ist oder nicht, Matthäus 9, 35, und siehe, er sah die Volksscharen und sie waren wie Schafe ohne Hirten, abgehetzt und verwirrt. Es gibt verschiedene Bilder, die er nutzt, aber er nutzt diese Bilder und sieht die Not des Menschen. Er sieht die Not des Menschen und greift in diese Not hinein, in diese ganz konkrete Not hinein. Da wird nichts abgeschaltet, weder das Gehirn noch das Auge noch sonst irgendetwas, nein. Im Gegenteil. Es wird gesehen und es wird der Anspruch erhoben, es gibt Veränderung. Veränderung ist möglich. Und das gilt auch für die Baptistengemeinde Moabit. Egal, ob das jetzt besonders sichtbar ist oder nicht bei dir oder mir. Aber das gilt für uns. Und es gibt Gottes Timing. Ohne jetzt irgendeinen Druck aufzubauen. Jesus war dann eben in Kapernaum. 2 Jahre früher war er noch nicht da. Und später auch nicht. Und es gibt etwas, was wir Herz oder Gewissen oder so, das ist alles so eine Region nennen, die spürt das. Wenn auf einmal da jemand anklopft bei mir und sagt, jetzt ist die Zeit umzukehren. Die ist nicht erst in 4 Jahren. Die war auch nicht vorher, die war jetzt. Du warst im Dunkeln eine Weile, aber jetzt kommt das Licht. Das ist ein großer Irrtum von auch gläubigen Gemeinden, die gewaltig beten um Veränderungen und dann meinen, wenn es nicht klappt, dann ist irgendwas falsch. Da gibt es auch immer noch Gottes Timing dabei. Da gibt es auch immer noch einen Zeitplan dahinter. Wann der ist, das wissen wir nicht. Aber man kann es spüren, so wie dieser Mönch. Der wusste, ja, das gibt's. Ich muss nur warten. Ich weiß, das ist hier in der Nähe. Und es wurde dann auch tatsächlich wieder hell. Und das soll das Letzte sein, für den, der sich mit Seelsorge beschäftigt. Das sind auch Prinzipien der Seelsorge, die sowohl der Anspruch. Ich habe ja gesagt, es gibt Kennzeichen des Wirkens Christi, die sich durchziehen wie ein roter Faden. Das ist die erste Lehre, die er auch den Jüngern beigebracht hat, die er dann danach akquiriert hat, hätte ich fast gesagt. Oder angefangen hat zu sammeln, um sich zu sammeln. Diese Botschaft, nur dass sie mit der Vollmacht ausgestattet werden sollten, diese Botschaft auch weiterzutragen, auch wenn er nicht mehr da ist. Das ist das, was wir als christliche Gemeinde bezeichnen. Oder als den einzelnen Christen. Das bin ich. Und dann gilt für mich, dass ich in meiner Normalität, dessen, was um mich herum ist, die Augen aufmachen muss. Mehr muss ich eigentlich nicht tun. Und dann muss ich beten. Und dann muss ich mal gucken, was kommt. Aber das muss ich tun. Ich muss diese Offenheit haben. Und für mich zum Beispiel gilt auch zeitlich. Herrliche Herausforderung. Denn wie ich das machen soll, weiß ich nicht. Ja, das ist so die Weihnachtsbotschaft Epiphanias, so wie ich sie sehe. Katharina, ihr Lieben. Amen.